DR Power Equipment has given homeowners the power to do more with powerful field and brush mowers capable of clearing acres of grass and brush. Trimmers that deliver up to 5 times more power than any ordinary handheld model. And chippers that turn nuisance brush piles into beneficial mulch. Start doing more this season with equipment from DR Power. Visit drpower.com today and shop the sale.
Die Linke setzt für die Bundestagswahl auf soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und Friedenspolitik. Das vorgestellte Wahlprogramm, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, wurde morgen, also am Montag, öffentlich vorgestellt. Zitat: Das Wahlprogramm in Kürze. Schwerpunkt Mieten und Preise. So fasst die Linke ihre Themen zusammen, mit denen sie den Wählern punkten wollen. In dem Wahlprogramm rückt die Partei Linke Kernthemen in den Vordergrund. Sie fordern einen bundesweiten Mietendeckel. 6 Jahre lang sollen die Mieten nicht erhöht werden. Außerdem will die Linke Immobilienkonzerne enteignen. In Städten mit besonders angespanntem Wohnungsmarkt wie Berlin sollen Unternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen, in öffentliches Eigentum überführt werden. Viele Menschen wüssten nicht mehr, wie sie ihre Miete bezahlen sollen, so linken Spitzenkandidat Jan van Aken. Zitat: Auf der anderen Seite verdient eine Susanne Klatten, die reichste Frau Deutschlands, 1,1 Millionen Euro pro Stunde. Milliardäre sollen laut Linke gar nicht erst geben und auch deswegen will die Partei hohe Steuern für Vermögende, Beispiel Erbschaftssteuer. Zitat: Wir setzen den Spitzensteuersatz der Erbschaftssteuer auf 60% für Großvermögen ab, einem zu versteuernden Erbe von 3 Millionen Euro zuzüglich des Freibetrags. Außerdem will die Linke sich offenbar wieder mehr als Partei des ländlichen Raums profilieren. Jede Ortschaft soll tagsüber eine mindestens stündliche Anbindung an Bus und Bahn bekommen. Ob es eine Mindestgröße für die Ortschaft gibt, lässt das Wahlprogramm offen. Gleichzeitig setzt die Partei auf radikalen Klimaschutz und versucht damit wohl unzufriedene grüne Wähler anzusprechen. Flüge, die kürzer als 500 Kilometer oder 5 Zugstunden sind, will die Partei verbieten. Neue Flughafenkapazitäten seien nicht mehr nötig. Auch Privatjets und Megajachten mit mehr als 60 Metern Schiffslänge sollen verboten werden. Im Sozialen, dem eigentlichen Kernthema der Partei, setzt das Wahlprogramm auf Altbewährtes. 15 Euro Mindestlohn, ein Rentenniveau von 53% und eine Mindestrente von 1.310 Euro für diejenigen, die nur wenig oder gar nicht in Rentenkassen eingezahlt haben. Außenpolitisch gibt sich die Linke als Friedenspartei und geht dort deutlich weiter als die SPD. Um für Frieden in der Ukraine zu sorgen, soll die Bundesregierung Friedensinitiativen wie die von China und Brasilien aufgreifen und sich aktiv für eine diplomatische Verhandlungsoffensive einsetzen. Im Wahlprogramm heißt es, Zitat: Die europäischen NATO-Staaten geben heute schon kaufkraftbereinigt sehr viel mehr Geld für das Militär aus als Russland. Sicherheit ist ohne Aufrüstung organisierbar. Wir wollen Auslandseinsätze beenden und die Bundeswehr strikt auf Landesverteidigung ausrichten. Außerdem lehnt die Linke die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland kategorisch ab. Ja, gut. Ich meine, ich weiß natürlich, welche Zielgruppe Sie damit ansprechen wollen. Das steht ja außer Frage. Aber wenn ich lese, dass man eine Verhandlungsoffensive mit Russland eingehen muss, dann frage ich mich, ob die Linken mitbekommen haben, dass Olaf Scholz über Bündnispartnerköpfe hinweg einfach mit Putin telefoniert hat und der einen Tag danach in einem groß angelegten Drohnenangriff die Ukraine überfallen hat. Also weiß ich jetzt nicht genau, ob die den gleichen Zeitstrahl haben wie wir. Ja, Ukraine. Trump fordert unverzügliche Waffenruhe. Der designierte US-Präsident Trump hat eine, Zitat, unverzügliche Waffenruhe in der Ukraine gefordert. In einer Botschaft auf seiner Online-Plattform Truth Social appellierte er an Kiew und Moskau, Verhandlungen aufzunehmen. Trump sagte darin auch, dass der ukrainische Präsident Zelensky zu einer Vereinbarung mit der russischen Regierung bereit sei. Trump hatte Zelensky gestern in Paris getroffen. Unterdessen dauern die Kämpfe in den Kriegsgebieten unvermindert an. Beide Seiten melden in der Nacht Beschuss. Die ukrainische Luftwaffe gab an, sie habe 28 von 74 russischen Drohnen zerstört. Das russische Verteidigungsministerium berichtet von 46 abgeschossenen ukrainischen Drohnen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben darüber gesprochen, dass Zelensky vor anderthalb Wochen gesagt hat, er ist bereit, Gebietsverluste zu akzeptieren, wenn er mit der Ukraine sofort und unverzüglich der NATO beitreten kann, weil er nicht glaubt, dass Russland aufhören wird, die Ukraine anzugreifen und er nur mit einer NATO-Mitgliedschaft damit rechnet. Das ist vielleicht jetzt der Deal, von dem Donald Trump spricht. I don't fucking know. Da müssen wir mal ein Auge drauf haben. Das ist auf jeden Fall etwas, das vom zukünftigen Präsident, ich fasse das immer noch nicht, dass ich das sagen muss, vom zukünftigen Präsident der Vereinigten Staaten gesagt wurde heute am 8.12. Und dann gucken wir natürlich nach Syrien. Der Sturz von Bashar al-Assad. In Syrien haben die dschihadistischen Aufstände das Ende der Ära von Machthaber Assad verkündet. Assad hat die Hauptstadt Damaskus auf der Flucht vor den eindringenden Aufständischen mit unbekanntem Ziel verlassen. Wer sind die Aufständischen und wer ist der Mann, der 24 Jahre über Syrien geherrscht hat? Bashar Assad hatte im Jahr 2000 die Nachfolge seines Vaters Hafiz angetreten. Der hatte das Land 30 Jahre lang mit der panarabistisch-sozialistischen Baath-Partei diktatorisch regiert. Zuvor hatte Bashar Medizin studiert und arbeitete in London als Augenarzt. Dort lernte er auch seine spätere Ehefrau kennen, eine in Großbritannien geborene sunnitische Syrierin. Assad ist Alawit, eine Richtung des schiitischen Islams. Nach dem Tod seines älteren Bruders Basil kehrte Bashar Assad 1994 nach Syrien zurück und wurde dort zum Nachfolger seines Vaters aufgebaut. Bei seiner Machtübernahme wurde er von vielen Staaten als möglicher Reformer angesehen. Es folgte eine kurze Zeit großer Offenheit und größerer Redefreiheit in Syrien, bekannt als Damasener Frühling. Im Volk wurden Rufe nach demokratischen Reformen lauter. Bald darauf schränkte Assad die neuen Freiheiten wieder ein. Stattdessen hob er wirtschaftliche Beschränkungen auf, ließ ausländische Banken ins Land und stärkte private Unternehmen. Im März 2011 griffen die Proteste des arabischen Frühlings auf Syrien über. Friedliche Demonstranten forderten mehr Demokratie. Assad ließ die Proteste mit Gewalt niederschlagen. Nach und nach entwickelte sich ein Bürgerkrieg zwischen verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen sowie ein Stellvertreterkrieg, in dem Russland, der Iran, die Türkei und die USA eigene Interessen verfolgten. Internationale Menschenrechtsgruppen und Staatsanwälte beklagten die Anwendung von Folter und außergerichtlichen Hinrichtungen in den von der Regierung betriebenen Haftanstalten Syriens. Rund 14 Millionen Menschen wurden vertrieben. Nach Schätzungen der UNO kamen bisher mehr als 300.000 Zivilisten ums Leben. Am 27. November war der Bürgerkrieg mit der Offensive des Islamisten, der Islamistenallianz Hajar Tahrir al-Sham, kurz HTS, wieder aufgeflammt. Die Gruppe war früher als Nusra-Front bekannt, dem syrischen Ableger der Terrorgruppe Al-Qaida. Seither hat sie ihren Namen mehrmals geändert und sich von Al-Qaida distanziert. Die Allianz islamistischer Rebellen nennt ihre neue Offensive Abschreckung der Aggression. Die HTS gilt jedoch nicht als moderate Kraft, sodass sie nach Ansicht von Experten wie dem Islamwissenschaftler Bank vom GIGA-Institut für Nahoststudien nicht dafür geeignet ist, das vom Bürgerkrieg zerrissene Land zu einen. Eine weitere Gruppe ist die von der Türkei unterstützte Syrian National Army, SNA. Sie operiert in den von der Türkei besetzten Gebieten im Norden und Nordosten des Landes. Dort kämpfen auch kurdische Einheiten gegen das Assad-Regime. Das ist ein Artikel, der das Ganze so ein bisschen zusammenfasst. Ich finde das, also es wurde ja jetzt schon letzte Woche davon berichtet, dass die Situation in Syrien sich zuspitzt, aber ich finde es wirklich wild, dass das mehr oder weniger das Assad-Regime gestürzt wurde, ohne fast jeglichen Widerstand. Also da ist ja halbe Afghanistan gewesen, ne? Das ist einfach durch, die sind da einfach durchgelaufen. Die sind da einfach durchgelaufen. Es gibt aus der Tagesschau noch ein Profil von Wer ist der Mann, der Assad stürzte? Nach dem Sieg der Islamisten in Syrien könnte er der neue starke Mann werden. Muhammad al-Cholani, Chef der islamistischen HTS-Miliz. Wie radikal ist er und welche Pläne hat er für Syrien? Der Sturz des syrischen Machthabers Bashar al-Assad war das große Ziel von Abu Muhammad al-Cholani. Nun sind al-Cholanis islamistische Kämpfer in der Hauptstadt Damaskus eingedrungen und haben die Stadt für befreit erklärt. 13 Jahre nachdem der Bürgerkrieg gegen Assad begann. Al-Cholani ist der Chef der Miliz Hajat Tahrir al-Sham, kurz HTS, eines früheren Zweigs des Terrornetzwerks Al-Qaida in Syrien. Jahrelang hatte Al-Cholani im Verborgenen agiert. Heute steht er im Rampenlicht, gibt Erklärungen ab und spricht mit internationalen Medien. Den Turban der Dschihadisten, den er noch zu Beginn des syrischen Krieges im Jahr 2011 trug, legte er nach und nach ab, zugunsten einer Militärsuniform. Seit seinem Bruch mit Al-Qaida im Jahr 2016 versucht Al-Cholani sein Image zu glätten und sich moderater zu zeigen. Experten und westliche Regierungen überzeugt das jedoch nicht. Sie stufen die HTS als Terrorgruppe ein. Der Wissenschaftler Thomas Piret von Frankreichs Nationalen Forschungsinstitut CNRS nennt ihn einen pragmatischen Radikalen. 2014 sei er Al-Cholani auf dem Höhepunkt seiner Radikalität gewesen, sagte der Experte und verweist darauf, dass er sich damals gegen den Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat habe durchsetzen wollen. Seitdem habe er seine Rhetorik gemildert. Geboren wurde Al-Ahmed al-Shara, wie Al-Cholani mit bürgerlichen Namen heißt, in Saudi-Arabien. Seine Familie stammte ursprünglich von den Golanhöhen. Er wuchs aber in Marseille auf, einem wohlhabenden Stadtteil von Damaskus. Sein Vater war ein säkularer Gegner des Assad-Regimes und verbrachte viele Jahre in syrischen Gefängnissen, bevor er ins Exil ging. Als Dschihadist nahm sein Sohn den Kampfnamen Abu Mohammed al-Julani an. Es deutet vieles darauf hin, dass er jetzt diesen Kampfnamen ebenso ablegen möchte wie sein Ruf als gewaltbereiter Islamist. Seine Radikalisierung vollzog sich lange vor dem Bürgerkrieg in Syrien. Nach der US-geführten Invasion im Irak 2003 verließ er seine Heimat, um im Nachbarland zu kämpfen. Im Irak schloss er sich Al-Qaida an und wurde in der Folge 5 Jahre lang inhaftiert. Im März 2011, als die Revolte gegen Assads Regime in Syrien begann, kehrte er in sein Heimatland zurück und gründete die Al-Nusra-Front, den syrischen Ableger der Al-Qaida, aus dem später die HTS hervorging. 2013 weigerte er sich, Abu Bakr Baghdadi, dem späteren Emir des IS, die Treue zu schwören. Im Mai 2015 gab Al-Julani an, dass er im Gegenzug zum IS nicht die Absicht habe, Anschläge gegen den Westen auszuführen. Auch erklärte er, dass es im Falle einer Niederlage Assads keine Angriffe aus Rache gegen alawitische Minderheiten geben werde, der Assads Familie entstammt. Auch mit Al-Qaida hat Al-Julani vor Jahren öffentlichkeitswirksam gebrochen. Er tat dies, wie er erklärte, um den Westen keine Gründe zu geben, seine Organisation anzugreifen. Nach Angaben von Piret hat er seitdem versucht, sich auf dem Weg eines aufstrebenden Staatsmanns zu begeben. Diesen Imagewechsel beobachtet auch der ägyptische Militärexperte Mohammed Abdel Wahed. Zitat: Die Aufständischen haben ihren früheren Dschihadistentaktiker aufgegeben. Al-Julani hat den islamistischen Mantel abgelegt und präsentiert sich der Welt durch seine Interviews, er spricht leiser und versucht, das Vokabular eines Staatsmannes zu verwenden. Während der de facto Herrscher in der nördlichen Provinz Idlib baute HTS in den von ihr kontrollierten Gegenden eine zivile Regierung auf und richtete eine Art Staat in der Provinz Idlib ein, während sie zugleich ihren Rivalen zerschlug. HTS wurde in dieser Zeit aber auch von Bewohnern und Menschenrechtsgruppen brutales Vorgehen gegen Andersdenkende vorgeworfen. Die Vereinten Nationen stufen diese als Kriegsverbrechen ein. Ein Dschihadist als Staatsmann? Aktuell ist Al-Julani in Syrien der Mann der Stunde. Auch viele säkuläre Assad-Gegner feiern derzeit den Vormarsch von Aufständigen als Befreiung. Doch die Skepsis bleibt. Al-Julani hatte enge Bindungen an die Organisation Islamischer Staat, war Teil der Nusra-Front und ein syrischer Ableger von Al-Qaida. Die USA setzen ein Kopfgeld von $10 Millionen auf ihn aus. Ob er es schaffen wird, sich in Syrien durchzusetzen und was er danach vorhat, etwa mit den kurdisch dominierten Aufständischen der SDF im Nordosten des Landes, muss sich erst noch zeigen. Ich wäre, was das angeht, auch ziemlich vorsichtig. Es zeigt sich nämlich immer wieder, dass solche Umstürze mit einer mutmaßlichen, offeneren, naja, sagen wir mal, gemäßigt anmutenden neuen Regierung daherkommt und dann ist alles wie vorher. Wir warten also diesbezüglich mal ab, wie sich das hier entwickeln wird. Und das waren die Nachrichten heute. Ein bisschen schlanker, aber dennoch informativ.